Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Wir versuchen uns hier an Musikjournalismus mit Jürgen König. Guten Abend.
Mit ganz komischen Einstiegen heute.
Ich bin jetzt schon verwirrt.
Jetzt weiter von der Berliner Zeitung. Hallo und Kai Müller vom Tagesspiegel.
Ich bin das gewohnt und bin nicht verwirrt.
Ja. Also das popkulturelle Flaggschiff hier heute Abend besetzt, kann man ruhig so sagen. Führende Köpfe und mein Name ist Andreas Müller. Die Technik macht heute Abend Jochen Saupe. Es geht um neue Platten von Left Field, Mode Step, Dawn of Midi und wir beginnen mit FFS, Kai Müller.
FFS, ein Kürzel. Ein Kürzel für zwei Bands, die sich zusammengetan haben. Franz Ferdinand Sparks, so müsste man das eigentlich abkürzen, beziehungsweise Franz Ferdinand und Sparks. Und wenn es auf dieser Platte gegen Ende heißt, dass Kollaborationen nicht funktionieren, dann ist das natürlich ein herrlicher Witz, denn nichts anderes als eine Kollaboration, die funktioniert hat, ist diese Platte und der Song ist wohl auch im Bewusstsein dessen gesungen worden. Nun ist das aber die Art von Humor von Leuten, denen, na wie soll man sagen, die sich selbst ein bisschen für unmöglich halten und eigentlich auch gute Gründe hatten oder haben, das anzunehmen. Denn Franz Ferdinand, obwohl heute eine der erfolgreichsten britischen Bands, die es in den letzten 10 Jahren gegeben hat, hatte es am Anfang eigentlich schwer, beziehungsweise sie durfte an Erfolg gar nicht denken. Sie waren Literatur- beziehungsweise Kunststudenten aus Glasgow und fummelten so vor sich hin, unter anderem mit einem Versuch oder mit dem Versuch, einen Sparks-Song zu covern. Das scheint nicht besonders glücklich verlaufen zu sein. Sie fanden aber über diesen Versuch ihren eigenen Sound. Sie schrieben kurze Zeit später, 2004 kam dieser Song raus, Take Me Out und ja, der Britpop-Boom, schwieriges Wort, war geboren. Der Rest ist Geschichte und müsste eigentlich auch gar nicht erklärt werden. Es war nur so, dass zur selben Zeit, als die Franz Ferdinand ein Interview nach dem anderen gaben, da hörten die Sparks in Kalifornien, sehr weit weg, alternde Musiker, dass sie verehrt wurden von dieser Band und schickten dann mal gleich einen Song nach Schottland mit der Bitte, den doch vielleicht gemeinsam einzuspielen. Naja. Daraus wurde natürlich damals nichts. Ich meine, die Franz Ferdinand waren heiß begehrt und fingen an zu touren. Und dass es erst jetzt, viele Jahre später, zu dieser Kooperation gekommen ist, sagt viel auch über die, sagen wir mal, kreative Krise dieser berühmten englischen Band, in der sie sich befindet und die Lust, nun etwas Neues zu beginnen. Wer die Sparks sind, ist schwieriger zu erklären. Und das machen wir dann am besten gleich, wenn wir den ersten Song gehört haben.
Words are in my head, but I can't enunciate them clearly. Headphones on your head, they prevent a chance to even try.
Some might find me borderline attractive from afar. But afar is not where I can stay, and there you are. Though I want you,
Johnny Delusional, so beginnt dieses Album von FFS.
Jetzt soll ich erklären, wie die Sparks sind. Eine Band, Glamrock-Band aus den 70er Jahren, hatte 1974 ihren ersten großen Hit. Was heißt aber Hit? Ich meine, damals gab es viele Glamrock-Bands, die zum Teil noch extremer waren und die Sparks bestehen eigentlich wesentlich, obwohl sie damals als Quartett auftraten, aus zwei Brüdern, nämlich Russell und Ron Mayall. Russell singt, Ron sitzt am Piano. Piano ist immer ein schwieriges Instrument für jede Rockband und er machte es noch umso schwieriger, weil er sich praktisch nie bewegte. Und immer mit so einem entgeistert stoischen Blick ins Publikum blickte. Ein Typ, der offensichtlich fehlplatziert war. Jedenfalls so wirkte er, auch nachdem die Band sich wie durch Wunderhand in eine Synthie-Pop-Band verwandelte, also diesen ganzen Klamauk, die Kostümierung abwarf und im Prinzip so ein bisschen ihr verklemmtes Wesen dadurch nobilitierte, dass sie nun technoid wurden. Das hat der Band einen zweiten Karriereschub gegeben. Man kann sagen, sie überlebte bis weit in die 90er hinein und ja, sie macht seitdem eigentlich weiterhin Musik, Film, Soundtracks und so weiter. Das ist diese Band.
Ja, dennoch muss man sich natürlich fragen, was soll das? Wobei bei diesem Stück, diese Kollaboration, die ja laut Songtitel eigentlich nicht funktioniert, ziemlich gut funktioniert hat, da ist dann das Beste beider Welten zu hören gewesen. Der zackige Franz Ferdinand Beat und das zickige der Sparks. Allerdings kommen da noch ein paar Stücke mehr. Und eine Single hätte es für mich eigentlich getan, muss ich sagen. Also ich, davon abgesehen, dass sich da fünf Schotten vielleicht einen Traum erfüllt haben, mit diesen Legenden zusammenzuarbeiten, so richtig funken will das nicht bei mir.
Dem kann ich mich wirklich nur anschließen, weil genau als ich diesen Song, ist ja der erste Song vom Album, wenn ich mir recht entsinne, als ich den hörte, dachte ich, ist ja schon irgendwie Irrsinn. Man hat so das Gefühl, die sind bei der Geburt getrennt worden und sind jetzt wieder zusammen. Das ist ja, funktioniert ja unfassbar gut. Und dann überlegt man einen Moment weiter und dann denkt man, da liegen 40 Jahre zwischen den Gründungsdaten dieser beiden Band. Also kann man eher sagen, die Großeltern spielen mit den Enkeln zusammen Musik. Und da frage ich mich schon, was soll das? Und irgendwie artet die Platte im Laufe ihres Verlaufes für mich in so eine Art Wettbewerb aus. Wer wird sich letztlich durchsetzen? An der Stelle würde ich die Frage jetzt noch offen lassen. Ich könnte sie beantworten, aber das können wir vielleicht später machen.
Ich finde eigentlich schon bei dem Stück, das wir gehört haben, dass eigentlich die Kollaboration, also sie funktioniert in dem Sinne, als es ja so geschmeidig durchgeht. Also stört nicht, nützt nichts, also stört aber auch nicht, finde ich. Es ist aber zumindest bei Franz Ferdinand so, dass dafür dann auch die Brüche und die Schlenker fehlen, die die Band mal interessant gemacht hat. Also was mir zumindest an der ersten Franz Ferdinand-Platte gut gefiel, war, dass dieses immer leicht aufgeregte, hysterische, gefistelhafte im Gesang dann ja doch immer so kontrastiert wurde durch Arrangements und Songdramaturgien, die erstmal nicht typisch Post-Punk-New-Wave-ig waren oder zumindest nicht so in der Art und Weise, wie es dann mal zum Mainstream geronnen war. Also legendär die erste Single, die erstmal 3 Minuten brauchte, und dann nochmal so 1-2 Rhythmusschlenker brauchte, bevor sie sich dann überhaupt irgendwie auf so ein Strophe-Refrain-Schema einließ. Damals eine große Sensation, dass man sowas im Radio-Pop noch machen kann. Und genau das, so dieses leicht Widerständige, was bei Franz Ferdinand mal drin war, fehlt in dieser Kollaboration mit den Sparks weitgehend, insofern das auf so ein Mainstreamifizieren, es klingt so ein bisschen wie so späte Queen-Singles, finde ich am Ende, so mit diesem so Gesang irgendwie. Also, aber das geht alles sehr glatt durch und auch die Sparks haben ja, Kai hat so diese frühe Synthie-Pop-Phase erwähnt, irgendwie auch die hatten ja sperrigere Arrangements. Und hier haben sich jetzt beide im gemeinsamen Spätwerk, nur dass Franz Ferdinand 30 Jahre früher zum Spätwerk gekommen sind in ihrer persönlichen musikalischen Entwicklung, jetzt irgendwie auf so einen geschmeidigen, kleinsten gemeinsamen Nenner eingelassen. Also ich habe das gleich hinterher wieder vergessen, muss ich sagen.
Ich nicht, aber eher, weil es mich irritiert oder sozusagen störend irritiert hat. Ich mag halt dieses theatralisch Gespreizte, nicht? Das zum Beispiel in diesen Call-and-Response-Aufteilungen zum Vorschein kommt. Also dieses Operettenhafte, das natürlich immer schon in leichten Anklängen auch Teil von Franz Ferdinand war, das aber sehr stark von Sparks geprägt ist. Und das mag ich deswegen nicht, weil es halt so was Gestelztes hat. Aber ich sehe den Sinn für die Band, weil irgendwie ist dieser Sparks-Kosmos auch so ein bisschen queer. Ja? Und Franz Ferdinand war immer eine Rockband, die aber eigentlich sozusagen so Männlichkeitsposen unterspielt hat. Sie haben ja auch Musik für Mädchen gemacht, ne? Also eine tanzbare Rockmusik. Also nicht eine, die durch Posen lebte, sondern durch eben Riffs und Beats, die aber auch nicht zu kräftig sein durften. Und hier habe ich ein bisschen das Gefühl, als suchen sie ein neues, ja, Rollenmodell für sich, das wiederum anschließt natürlich an diese alte Tradition des Minimalismus, den sie schon von Anfang an zitiert haben. Da kommt so viel europäische Geschichte hinein, die aber trotzdem zwar sinnmachend, ja, irgendwie so eine Geschmeidigkeit der Musik total vermissen lässt.
Musik.
FFS und Police Encounters hier im Soundcheck auf Radio 1. Sinnfreier Pop, könnte man meinen. Ja, aber es geht natürlich tatsächlich um die Begegnung mit der Polizei und dann fällt dann an einer Stelle tatsächlich der Satz des Strong Arm Dingsbums da, was einem in New York tatsächlich schon mal dann im wahrsten Sinne des Wortes die Luft wegdrehen kann und zum Tode führen kann. Gab es ja diese Geschichte, im vergangenen Jahr, glaube ich, war es. Und irgendwie so eine Referenz, I felt like P.T. Barnum. In Amerika kennt man den natürlich noch. Ich frage mich, ob Franz Ferdinand den kannten. Also dieser legendäre Unterhaltungsmogul mit seinen Zirkussen und was weiß ich. Wortspielereien, Harlem reimt sich auf Barnum und ich weiß nicht was. Es ist aber eben nicht überwältigender, toller Pop, der einen irgendwo ergreifen würde. Es ist Operette, hat Kai gesagt. Ich weiß nicht, es konstruiert, herbeigezogen, nicht überzeugend.
In mir zieht beim Hören so in Übergröße ein riesiges, kitschiges Gemälde von einer Kirmes in Öl gemalt mit einem billig vergoldeten Gipsrahmen drumherum mit vielen Schnörkeln.
Jeff Koons Kunstwerk, was du da beschreibst.
Ja, es macht mich ratlos. Zornig will ich gar nicht sagen. Dazu ist mir die Musik irgendwie auch gleichgültig. Irgendwann interessiert mich diese Platte nicht mehr. Da reicht mich nicht mehr und dann höre ich Leute oder lese irgendwo, ja, das ist wie ABBA in ihren besten Zeiten und vielleicht liegt es daran, dass ich auch ABBA niemals leiden konnte. Ich weiß, ein Sakrileg, so etwas zu sagen, aber ich konnte sie auch zu Originalzeiten nicht ausstehen. Mich macht diese Platte gleichgültig und so ein bisschen schulterzuckend oder stark schulterschuckend.
Andersrum. Ja, und wie du eben schon gesagt hast, ich finde gerade bei dem Stück hörte man auch noch mehr so gut, auch noch mal gut irgendwie, man hat das Gefühl, dass sie sich ständig irgendwie so, als ob die sich immer so vom Mikrofon wegzuschubsen versuchen. Also ja. Wer jetzt hier gerade noch mal die Lufthoheit über den Klangraum hat, fallen sich gegenseitig ins Wort. Aber immerhin hatten ja irgendwie hervorragende Vokalharmonien. Ich höre mir das ja heute immer noch gerne an. Aber hier ist ja nicht mal das. Also die singen ja eher gegeneinander als miteinander. Und dann soll halt die Dynamik des Songs daraus entstehen, dass aus diesem Gegeneinander dann wieder so eine gemeinsame Welle, so ein gemeinsamer Flow entsteht. Ich finde ja, das hört sich eher an wie so ein falsch verstandenes Versuch, so ein Monty Python-Stück nochmal in Musik zu übersetzen.
Das könnte sein, dass es sozusagen die Satire ist, ne? Diese Selbstdistanzierung von dem, was man selbst gemacht hat. Police Encounters war der erste Song, den Franz Ferdinand nach Kalifornien geschickt haben, während sie vorher ja einen erhalten hatten. Der hieß Piss Off. Ich meine, charmant, oder? Den ersten Song, den man sozusagen dem anderen, den man noch nicht mal richtig kennt, rüberschickt, so zu nennen oder und so glaube ich, ist die Kooperation vor allem auf so einer Humorebene angesiedelt gewesen. Die Text, die haben nicht so sehr rausfinden wollen, können wir nun musikalisch viel miteinander anfangen, sondern haben wir nicht denselben Humor, wollen wir dasselbe über die Welt ausdrücken? Und es gibt tatsächlich eine Menge politischer Referenzen, ja, auf dem Album. Einmal geht es um die, kann man sagen, fast schon typische Karriere eines Diktatorensohns, nicht, der erst nichts sehnlicher will, als sich von Daddy zu befreien und mit einer Geliebten nach Paris flieht, nehme ich mal an. Und aber natürlich davon träumt, zurückzukehren, irgendwann mit einer Rebellenarmee, um seinen Vater zu stürzen, und dann weiß man genau, was daraus folgt. Es gibt auch andere ähnliche Stücke, die so ein, ja, die den Partykosmos Franz Ferdinand aufbrechen wollen. Ja, und ob das nun dem Sparks-Einfluss zu verdanken ist, weiß ich gar nicht.
Das ist halt das Ding, ich muss sagen, ich konnte mit den Sparks nie was anfangen. Das ist lustig, interessanterweise, ich habe sie als Kind schon bei Ilja Richters Disco gesehen, so lange gibt es sie schon. Und ich habe dann später, als ich da angefangen habe, diese Musikzeitungen zu lesen, auch mal frenetische Rezensionen ihrer Platten gelesen. Und der Humor, der häufig hervorgeholt wird. Ich dachte, okay, das ist vielleicht ein Humor oder eine Haltung, die in Kalifornien funktioniert. Also diese beiden Brüder, der eine damals bildhübsch, wirklich so ein Mega-Popstar von seiner Erscheinung her. Und der andere halt so ein Typ mit dem Hitler-Bärtchen. Man könnte auch sagen Charlie Chaplin-Bärtchen, der halt
der sah nicht so gut aus.
Psychotisch da auf der Bühne steht und die Keyboard-Tasten drückt. Und in diesem Spannungsfeld in Kalifornien ist das wahrscheinlich sensationell gewesen, keine Ahnung. Aber gut, manche Monty Python Sachen finde ich heute auch noch komisch, die meisten wahrscheinlich nicht mehr so, ich weiß es nicht. Aber ich frage mich tatsächlich immer noch, was soll das? Also für die Band Franz Ferdinand ist es sicherlich wahrscheinlich ein ganz guter Move, jetzt nach all den Jahren einfach sich mal da rauszuschießen und mal zu gucken, was genau geht da noch so. Für die Sparks ist es, okay, die machen eh wahrscheinlich den ganzen Tag Musik und dann macht man halt mal so ein Ding. Warum auch nicht? Das Geld brauchen sie nicht.
Da bin ich mir gar nicht sicher. Also für die Sparks ist es sozusagen der größte kommerzielle Schritt seit vielen, vielen Jahren. Ne?
Ja, aber sie hatten vorher so viele große kommerzielle Schritte, das Geld kann man gar nicht verplempern.
Na gut, weiß ich nicht ganz genau.
Ich glaub, egal, aber ist ja auch nicht, also trotzdem, es ist, ja, es ist nicht super schlecht, aber ja.
Ja, es ist was steht für mich auch so ein bisschen in so einem Trend, den man allerdings sehr viel besser, also auf einer ganz anderen Ebene ausgeführt, natürlich auch bei Benjamin Clementine wiederfinden kann. Nämlich diesem exaltierten, übertriebenen, sehr häufig auf Klavier gestützten Pop-Ansatz, ja, der so ein bisschen was Steifes, Elton John-mäßiges hat. Mhm. Ja, also es fehlen natürlich die großen Power-Balladen hier auf diesem Album vollkommen, aber dieses Vaudeville-hafte, ja, sich an einem einem Europabild voller Zirkusse und Kirmes und Lampione und so weiter zu orientieren, diese Sehnsucht danach, die spürt man ganz deutlich. Und,
ja. Tja, vielleicht muss man diese Sehnsucht teilen.
Ich ja, nicht.
Um das verstehen zu können.
Ich will da nichts teilen.
Couple FFS bekommt diese Wertung hier im Soundcheck.
Niete. Geht in Ordnung.
Jürgen König und Jens Balzer zogen die Nieten.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Die nächste Platte kommt von Left Field und heißt Alternative Light Source. Jürgen König, bitte.
Kleine Vorgeschichte. Mein persönlicher erster Live-Kontakt mit Left Field muss so 2000 gewesen sein in der Columbia-Halle. Nichts ahnend stand ein ausverkauftes Haus dort. Es war Ruhe. Der erste Ton erklang und ein ganzer Saal fing an zu schreien. Und zwar wirklich zu schreien, aber nicht vor Begeisterung, sondern vor Schmerzen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich rauchte damals noch, das war mein großes Glück. Ich riss mir die Zigarettenschachtel aus der Tasche, brach zwei Filter ab von meinen Zigaretten und stopfte sie mir in die Ohren. Es ist das Lauteste, was ich jemals live erlebt habe. Die haben in einigen Venues den Putz von der Decke gespielt, also speziell bei der Brixton Academy ist es verbrieft. Das war sozusagen mein Einstieg live von Left Field. Da kannte ich natürlich schon ihr erstes Album. Das war damals die Live-Tour zum zweiten Album. Perfects, gegründet 89 von zwei ehemaligen Schlagzeugern. Der eine heißt Paul Daly, hat so sessionmäßig bei Brand New Heavies getrommelt, bei Primal Scream und anderen Bands. Der andere heißt Neil Barnes. Der war Perkussionist der London School of Samba. Die beiden trafen aufeinander und nahmen sich vor, die britische Dance-Szene aufzumischen und zu revolutionieren. 1990 gab es die erste Single der beiden, Not Forgotten. Und da merkte man schon, das ist wirklich ein bisschen weitergedreht, alles was Dance-Szene betrifft. Treibende Grooves, knackige Beats und so eine bestimmte Art von Besessenheit war bei dem ersten Singlechen schon rauszuhören, obwohl das alles noch viel intensiver werden sollte. Aber schon diese Single reichte aus, dass solche Leute wie David Bowie oder Stereo MCs auf die beiden aufmerksam wurden und baten sie zu remixen. 93 gab es dann schon den ersten Hit von Left Field, Open Up, zusammen mit John Lydon, also dem Sänger der Sex Pistols. war ein Kracher auf allen möglichen europäischen Tanzflächen, hat heute noch Mörderzug. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt, finde ich immer noch geil. 95 dann das erste Album Leftism, eine bis dahin nicht gehörte Kombination von Dub, Techno, House, Ambient, Reggae und krachenden Beats. Ergebnis, eine Fangemeinde, die ehrfurchtsvoll zusammenbrach, eine Journalie, die sich überschlug und eine Nominierung für den Mercury Prize. Ist doch schon mal was. 99 das zweite Album, Rhythm and Stealth, darker, technoider, mit mehr Reggae- und Dub-Einflüssen und illustren Gästen wie Roots Manuva, Shasha Cat und dem großen Africa Bambaataa. Ergebnis, noch mehr ergebene Fans und wieder eine Mercury Prize Nominierung. Und das war's dann, was an Studioalben erschienen ist von den beiden. Es gab 2002 die Trennung, jeder wollte sein eigenes Ding machen. Paul Daly versucht es mit eigenem Namen und relativ wenig Erfolg. Neil Barnes trat immer noch als Leftfield weiter auf. 2012 gibt's da eine Dokumentation in Form eines Live-Albums, Tourism. Und jetzt 2016 also ein neues Leftfield-Studioalbum. Alternative Light Source heißt das gute Stück. Allein aufgenommen von Neil Barnes zusammen mit seinem Producer und man kann schon fast sagen neuem musikalischen Partner Adam Wren. Und diversen Gästen auch wieder, Namen können wir nachher nennen. Das Ganze kann man so zusammenfassen, Dub und Reggae raus. Der Rest geblieben, mehr Soundspielereien. Und was nicht ganz unwichtig ist, Mr. Barnes hatte in den letzten Jahren sehr viel mit Depressionen zu tun und mit der dunklen Seite des Lebens. Und das hört man dem Album an. Erstes Beispiel, Little Fish, gesungen übrigens von Jenny Lanak oder wie immer sie ausgesprochen wird, der Sängerin von Polisa.
Scheiße, die ganze Zeit, so klingt das, oder? Ja, Little Fish, Leftfield, Alternative Light Source, hurra! Die 90er sind wieder da. Fatboy Slim kommt jetzt, glaube ich, ein Boxset oder sowas mit seinen größten Hits oder gesammelte Werke. Wer ist noch wieder unterwegs?
Underworld,
wer kommt? Underworld.
Gerade beim Berlin Festival.
Ja, toll.
Das 90s Revival ist so sicher wie das Abend in der Kirche. So wie es das 60s Revival gab, das 80s Revival. Warum soll es kein 90s Revival geben?
Ich hatte immer gedacht, wir lassen die 90s aus beim Revival. Aber wahrscheinlich, ja, war ein leerer Wunsch. Ich finde das gar nicht, also ich fand das jetzt gar nicht so schlecht. Ich fand erstmal interessant, dass hier Jenny Lanak oder wie man die ausspricht, ne, von Polisa, dass man die schon gut wiedererkennt, dass die aber von Leftfield konsequent gegen ihre Rolle besetzt ist, gewissermaßen.
Absolut, und auch einen anderen Sound verpasst
und die sich auch konsequent hat gegen ihre Rolle besetzen lassen, weil bei Polisa macht die ja so diesen R&B-inspirierten Autotune-Gesang zu. Also das ist sehr groovig irgendwie und sehr die Stimme sehr verzahnt mit dem Mix. Und das ist hier so mit dieser Verkraftwerkisierung, mit diesen eckigen Vocoder-Sägezahn-Effekten, die man ja eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr benutzt. Das finde ich ganz interessant. Ich finde dann auch interessant, dass warum das so, also ich habe mir jetzt mal eben beim Hören mal überlegt, warum das eigentlich so vintage wirkt oder so oll, wenn man es irgendwie unfreundlicher sagen will. Das ist natürlich irgendwie, es ist einfach seitdem die Beatbastelei und die Komplexität der Rhythmen, die man so benutzt, auch in ganz normaler nicht undergroundiger, leftfieldiger Clubmusik ist einfach so viel höher, als das in den 90er Jahren war irgendwie. Und die Dramaturgien sind so viel hektischer und in sich verfalteter geworden. Und das ist einfach jetzt hier so ein relativ gerader Rhythmus dann so in die Fläche gestrichen über das Stück ist ja noch viel länger, glaube ich, ne?
6 Minuten
also,
ja. Geht's, ja.
Also dass es einfach so dahin geht in so einem relativ hohen Tempo, aber ja so fast meditativ so in diesem, so in dieser Gleichheit der Dramaturgie und in diesem flächigen Ausgestrichensein, so das macht man eigentlich nicht mehr, oder?
Also da muss ich dich insofern korrigieren, diese Analog-Sounds, diese alten Synthies, die sind absolut angesagt wieder. Die Firmen fangen wieder an, ihre alten analogen Synthies zu bauen. Das ist nicht Korg baut den MS-20 alles wieder, ne?
Nee, ich meine auch eher die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden.
Okay.
Also wie dann plötzlich nochmal irgendwie so ein Vokoder-Bass irgendwie hochgedreht wird, um dann zu zeigen, so hier, jetzt könnte eigentlich ein Break kommen, kommt da aber nicht, weil danach geht es dann weiter wie vorher. Also das sind ja im Grunde nur so aufgesetzte Effekte bei so einer gleichbleibenden rhythmischen Struktur und Dramaturgie. Dass diese Vintage-Sounds wiederkommen, denn die sind omnipräsent auf alle Fälle.
Ja. Es ist halt keine Musik, die irgendeinen Zweifel daran hegt, ja, dass Party erlaubt wäre oder dergleichen. Die alten Techno-Dramaturgien funktionieren halt, nicht? Also dieses langsame Aufschaukeln, einen ersten Höhepunkt setzen, dann einen zweiten Effekt setzen und wieder zu einem Höhepunkt kommen. Das ist ja dieses Repetitive, das aber seiner völlig selbstgewiss immer weiß, ich brauche keine Angst vorm nächsten. Ne, vom nächsten Tipping Point zu haben.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das noch funktioniert. Also mir kam das eben kam ich mir so vor, als würde ich so einen Fernsehfilm aus den 70ern gucken.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das funktioniert, aber mich fasziniert total diese Überzeugung, die dahinter steht. Im Grunde dieses Rockmusiker Image, ja, dieses, ja, wie soll ich sagen, maskuline. Meine Maschinen geben sehr, sehr viel mehr her. Und nicht dieses verzerrtelte oder verzerrt muss man es gar nicht sagen, überlegte, skrupulöse, ja, wie es eben halt von Leuten wie James Blake oder sowas kultiviert wird.
Ja,
oder
das halt Brutalistische alles zerlegt, von Experimenten, die wir in der nächsten Stunde hören werden, weil Modestep, der sozusagen, aber das können wir gleich dann drüber reden.
Ja, aber ich würde eher Skrillex nennen als Gegenpol dazu. Das ist eben halt eine vollkommene Übertreibung, fast schon eine satirische Übertreibung dieser Techno-Idee, die dann für mich auch nicht mehr wieder funktioniert.
Das
mit dem
Funktionieren, das werden wir dann rausfinden, weil wir gemeinsam einen Betriebsausflug zum Berlin Summer Rave. Das ist, glaube ich, am
Kommen. Gehen wir da gemeinsam hin?
Da müssen wir da mal gemeinsam hin. Da werden wir das überprüfen, weil ich vermute, dass derlei Beats da durchaus
auf Vogue sind. Das denke ich auch, ja.
Mit den Gaststimmen von Sleaford Mods und dem schönen Titel Head and Shoulders. Die Älteren werden sich erinnern, eine sehr schöne Haarpflege-Produktserie.
Das gibt es immer noch.
Gibt's die immer Jüngeren noch?
Erinnern sich auch noch.
Ja, ich habe ja das gegen irgendwann Schuppen aufgegeben, weil es bei mir nicht genutzt hat, wie man sieht.
Tja, das liegt ja wohl an der Menge.
Du solltest das auch nicht trinken, du solltest es auf den Kopf machen.
Um mal wieder auf die Musik zurückzukommen. Dieses Stück fand ich hervorragend, aber wahrscheinlich vor allem deswegen, weil ich so fanatischer Sleaford Mods Fan bin. Also Jason Williamson, der da gerade gerappt hat, kann meinetwegen mit wem auch immer das Telefonbuch vorrappen. Und ich persönlich schmelze dahin, schon wenn man diesen abgewrackten Nottingham Slang überhaupt nur irgendwie zu hören bekommt, ist mir eigentlich alles andere egal. Aber auch musikalisch finde ich das irgendwie so, was ich eben meinte, so, dass dieses irgendwie so leicht oder was Kai, was du sagst, das Repetitive, dass das natürlich eine ganz andere Wirkung hat, wenn man eine charismatische Stimme sich dann dazu auch ausagieren lässt, anders als wenn man sie wie Jenny Leanak vorhin irgendwie dann so eher so ein bisschen im Mix versenkt. Also wenn man das tut, muss man das, glaube ich, dramaturgisch anders machen als dem ersten Song, den wir gehört haben. Und hier, finde ich, wird das von diesem Sprechgesang wirklich hervorragend irgendwie bis zum Ende getragen.
Ich meine, diese Platte ist natürlich auch ein Dokument dafür, dass das ein für alle Mal auch klar genagelt und festgehauen ist, dass diese Musik natürlich nicht mehr wegzudenken ist, sowieso nicht, aber dass sie eben auch mit bestimmten Künstlern einen Status oder eine Entwicklungsstufe erreicht hat. Wir reden von einer klassischen Phase elektronischer Musik, die jetzt hier ähnlich wie früher so Dinosaurier-Rockbands, die dann vielleicht auch nochmal eine gute Platte gemacht haben oder so, wo man merkt, die können was, die können das und wenn sie inspiriert sind, kann es auch richtig gut sein. Das finde ich interessant daran. Und wenn man natürlich auch in einer gewissen Zeit aufgewachsen ist, läuft das gut rein, keine Frage. Ja. Und wir könnten natürlich hier jetzt, weil wir das ja so oft auch an anderen Stellen immer wieder machen, ja, dieses Retro, was weiß ich oder so, aber man kann immer versuchen zu sagen, das ist, bleiben wir doch beim Material und das ist sehr, sehr gut, tatsächlich. Nur, ich muss sagen, dass mich die Platte tatsächlich, also nach dem Sleaford Mod Track fällt es für mich so ein bisschen ab und kommt dann auch nicht mehr hinten, nicht mehr so richtig hoch. Aber ich habe die dann vielleicht auch nach Modestep gehört, ich weiß nicht.
Also ich habe die Platte inzwischen x-mal gehört. Zu Anfang ging es mir so wie euch, ja, solide Sache, fand ich. Und er beweist, dass er es immer noch kann, dass er es immer noch sehr gut kann. Er beweist das Geschick, dass er für bestimmte Stücke die entsprechenden Stimmen findet. Das konnten Left Field ja auch schon immer. Und dann habe ich es im Auto, ist es gefährlich, diese Musik zu hören, weil man immer schneller wird. Und inzwischen, wenn man diese Strukturen, die sich da entwickeln, dann irgendwann mal verinnerlicht hat, dann hört man, was da nebenbei alles noch so passiert. Mhm. Also dieses Plakative rückt ein bisschen in den Hintergrund und man hört, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel wirklich Akribie streckenweise da drin steckt. Und inzwischen bin ich wirklich großer Fan dieser Platte geworden.
Entschuldigung, die Akademie erklärt natürlich auch, warum diese Band im Grunde in einem Jahrzehnt ihres Bestehens nur zwei Platten gemacht hat. Ja. Ja, das ist nicht wahnsinnig wenig. Darauf kann man auch keine Erfolgsgeschichte bauen. Und nun kommt viele Jahre später noch ein drittes Album. Trotzdem war das immer auch irgendwie, das hat man an ihr nicht geschätzt, dass sie sozusagen klug ist und intelligent, dass sie laut und kraftvoll war, dass sie sozusagen Maßstäbe gesprengt hat. Das fand man damals toll. Und daran anzuschließen ist natürlich eigentlich unmöglich. Du kannst Absolut. Nicht heute mit einem Album auftauchen, das sozusagen die alten Superlative wiederholt. Natürlich ja. Nicht, ne? Insofern finde ich vor allen Dingen diesen Umgang mit, ja, wie soll ich sagen, diesen reduzierten Umgang, trotzdem mit Muskeln, um es mal so zu sagen, den finde ich am spannendsten. Sagst vor allen Dingen da Eier. Wollte ich nicht, das ist mir zu rockistisch.
Ja, diesen Begriff brauchen wir nachher noch.
Ich habe das Wort nicht verstanden, was war das?
Eier.
Sollen wir es noch lauter sagen? Herrgott nochmal, also wirklich, werden hier jedes Mal Standards unterboten. Ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Jetzt
kommt dieses peinliche Schweigen, ja.
Wegen Eier oder was?
Ich weiß es nicht. Das ist sozusagen der Ruhepunkt des Albums. Da läuft ja schon was an. Das ist der Titelsong Alternative Light Source. Und
mit Pat Metheny.
Ja, aber werden höchstens gesampelt.
Ja, geklaut.
Schleichen aus Left Field in dem Titelstück ihrer neuen Platte oder seiner neuen Platte Alternative Light Source und das ist die Wertung.
Hit. Geht in Ordnung.
Die Hits kamen von Kai Müller und Jürgen König.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Genauso, muss ich mal einen Stand angeben, 1582, das ist die Zahl der Gefällt-mir-Angaben für die Seite Andreas Müller Soundcheck auf Facebook. Das könnte mehr sein, finde ich. Denn was sind schon 1582?
Wenn es auch 1583 sein könnte.
Genau. Einfach mal anklicken, gefällt mir und dann kann man auch mitdiskutieren. Es geht gerade hoch her, zum Beispiel zwischen einigen Fans wegen der Left Field Platte.
Stimmt, da wird sich beschimpft, habe ich auch gerade gelesen. Ja.
Earl Pam wieder kriegt aufs Brett, weil er auch wieder ausgeteilt hat.
Ja, und habt ihr dann 8 geerntet.
Das, diese Anspielung verstehen Sie nur, wenn Sie Fan der Seite Andreas Müller Soundcheck auf Facebook werden.
Ach, gibt's da so Fußnoten hinterher? Wo du unverstandene Witze erklärst irgendwie?
Nein, es hat sich, das okay. Ach Earl ist eine Ach, Entwicklung also, okay. der letzten Monate. So, jetzt kommen wir aber zu Musik wieder und zwar Modestep mit London Road. Bitte, Jens.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich darüber sprechen darf. Es ist insofern für mich eine Premiere in dieser Sendung, als ich jetzt in der Sekunde noch keine Ahnung habe, wie ich diese Platte wirklich finde. Ich schwanke da auch nach mehrmaligen Hören zwischen größter Begeisterung und tiefstem Abscheu. Das geht immer so sekundenweise bei mir hin und her. Und ich hoffe sehr, dass es uns vielleicht gemeinsam in dieser Expertenrunde gelingt, mir eine Meinung dazu zu bilden. Modestep ist ein Quartett aus London, gibt es seit 2010. Angefangen in etwas anderer Besetzung als heute, also zwei Brüder, Josh und Tony Friend, mit zwei anderen Musikern, die mittlerweile wieder ausgeschieden sind, jetzt ersetzt durch Kyle Deake und Pat Lundy, haben jetzt gerade das zweite Album herausgebracht, London Road, das erste ist meines Wissens in Deutschland gar nicht rausgekommen, das war so im weitesten Sinne so etwas aufgeplusterter, durchaus so hallentauglicher Dubstep, wie er ja in England relativ oft produziert wird. Also es gibt ja da auch so ein Dubstep-Mainstream im Jenseits von James Blake und diesen etwas artifizielleren Sachen, die man dann auch so in Deutschland irgendwie in so Kunststudenten-Kontexten schätzt und gerne hört. Und das ist da ja irgendwie, wenn man mal Radio One in London anstellt, das geht da ja rauf und runter auch in den Hitparaden und in den Radiosendungen. Hierbei handelt es sich jetzt bei der neuen Platte um eine Art Dubstep trifft. Ich würde es mal sagen, Schweinerock-Gitarren-Wahnsinn-Mixtur. Also in diesem, es ist ja ohnehin, befinden wir uns ja im ersten Frühjahr 2015, wenn wir darauf mal vielleicht schon mal zurückblicken wollen, so inmitten so eines neuen Eklektizismus-Wahnsinns. Also man hat das Gefühl, es kommt jede Woche eine Platte, wo irgendjemand irgendwas mit irgendwas anderem zu kombinieren versucht, worauf garantiert noch nie jemand gekommen ist und was auch eigentlich überhaupt nicht klappen kann. So ist es auch hier ein bisschen. Also wir haben alles, was zum Dubstep dazugehört, relativ kompliziert vor sich hin knickernde Bässe, knickernde Rhythmen, wapp, 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 wobbelnde Bässe, wie man das so hat, so leicht magnetische Sounds. Das wird dann so, der Name Skrillex fiel ja schon mal so, wie man heute so Electronic Dance Music sagt, dann gelegentlich mal so auf Stadion-Rave-Größe aufgeplustert und dann werden da hinein auch dann aber immer ganz schlimme Schweine-Rock-Heavy-Metal-Gitarren hineingefingert. Ich würde sagen, um das mal in seiner ganzen Bizarrheit sich veranschaulichen zu können, hören wir mal das zweite Stück auf der Platte, Make You Mine. Interessant, eine Kollaboration zwischen Modestep und einem russisch-ukrainischen Dubstep-Trio namens Teddy Killers. Was wenige wissen, ist nämlich, dass die aufgepimpte Bassmusik sich offenbar auch in Russland und der Ukraine gerade allergrößter Beliebtheit erfreut. Es gibt ja diverse russische, ukrainische Künstler, neben so ein paar alten Veteranen, so des britischen Hardcore-Continuum, die mit Modestep zusammengearbeitet haben. Und wie das klingt, jetzt mal die Zähne zusammenbeißen.
Modestep und Make You Mine aus ihrer Platte London Road. Und als ich das gehört habe, dachte ich, oh, da ist eine Jugendbewegung an mir vorbeigegangen, was ja auch okay ist, weil ich ja auch schon sehr alt bin. Aber was ist denn das? Was ist das für eine Szene, die so etwas veranstaltet? ja, und nicht nur diese Jugendbewegung ist an mir vorbeigegangen, sondern auch diese Musik. Es ist, es geht nicht. Für mich geht es nicht.
Also es spricht schon irgendwas in mir an. Also dieser verquatschte Größenwahnsinn, also für Leute, die so jung sind, einfach so, es sind auch wahnsinnig viele Zitate drin, wir haben ja gerade schon, während es lief, also,
ja, ne, Black Sabbath
und so, genau. Also da ist schon viel drin, aber trotzdem habe ich sofort irgendwie so von dem inneren Auge befinde ich mich sofort inmitten von 10.000 britischen männlichen Jugendlichen, die alle nach Wodka Red Bull riechen. Das macht es schwer, da dem unvoreingenommen zu begegnen.
Ich mache es ja immer so, wenn ich eine Platte in die Hand bekomme von einer Band, die ich noch nie gehört habe vorher, dass ich nichts lese, sondern es einfach erstmal einlege und auf mich wirken lasse. Und ich muss zugeben, als ich die Platte einschob zum ersten Mal und den ersten Song hörte, dachte ich, alter Vater, was ist das denn? Das ist ja, da geht man ja in die Knie vor Ehrfurcht, da ist ja alles drin. Und das ist ja ganz schön, so ein Song mal, aber im Laufe der Zeit habe ich das Gefühl, dass da irgendwie eine außer Kontrolle geratene Dampfwalze über mich herrollt, wo ein Irrsinniger eingeheizt hat, wie ein Wahnsinniger. Und dann wird dieses Schild immer hochgehalten, hey, was haben wir für dicke Eier, um diesen Begriff nochmal zu verwenden.
Ja.
Ja, und auf genau die geht's mir dann irgendwann mal. Und das ist ein Problem für mich, ein großes.
Ich will zu dieser Musik eigentlich nichts sagen.
Danke, Kai.
Step on your own aus der Platte London Road. Und als das Stück lief, wurde bemerkt, ach ja, das könnte jetzt so schön sein und das ist doch alles so, würde es doch gehen, und dann macht er alles kaputt. Mit den Skrillex-Kanonen oder was auch immer. Und ich denke mir, genau das ist der Punkt. Es ist, diese Platte ist natürlich maßlos over the top produziert. Sie nervt ohne Ende. Es gibt diese Millionen Zitate. Ich muss immer lachen, wenn dann so ein Original 1993er Jungle Beat mal einen halben Takt irgendwie durchläuft. Und ich frage mich, wie wird die Jugend darauf reagieren? Wird meine alte Jungle Maxi-Single-Sammlung noch eines Tages wirklich was wert sein?
Nee,
kann's vergessen. Okay. Und ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen das Ding. Also dieses Changieren zwischen 10.000 Briten, die nach Wodka Red Bull riechen, aber auch der Verzweiflung und dem British Angst oder London Angst, wenn man da im schimmeligen Apartment hockt, das mehr als die Hälfte dessen kostet, was man im Monat an Kohle reinkriegt und so weiter. Da sind viele Welten drin, die hier dann doch den Klang mit mehr als jetzt Effekten, sondern sogar mit so etwas wie Seele oder Leben erfüllen, finde ich.
Ich finde es aber interessant, dass man kann es auch von der anderen Seite sehen. Bevor dieser Quatschspaß da eben einsetzte, gab es eine lange Passage, die sich ja sehr nach Burial anhörte. Mhm. Also da hat man, die versuchen schon nicht nur zu zitieren, sondern die haben offenbar schon auch als junge Leute ein großes Interesse, und die halt irgendwie auch sich jetzt so auf Musik, die auf große Stadien irgendwie und Massenbespaßung irgendwie ganz klar ja gerichtet ist, also auch gerade mit diesen Gitarren ja nochmal irgendwie so Bühnen füllen will, anders als bei DJs, die halt nur am Pult stehen und auflegen, und trotzdem versuchen die ganz konsequent sich an so bestimmte Traditionen aus diesem britischen Hardcore-Continuum anzudocken.
Ob das ihre sind oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt dieses Burial-Zitat irgendwie, also die wollen schon irgendwie dann, es gibt so Passagen, wo die halt dann auch so einen Hyper-Dub-Sound irgendwie zu erzeugen versuchen. Es gibt ganz am Ende, das hören wir dann vielleicht gleich am Schluss noch ein Stück, wo zahlreiche Veteranen der ganz frühen Grime-Zeit, frühen Nullerjahre, also Floden von der Roll Deep Crew und dann nochmal irgendwie so ihre Props abliefern und so kleine Gastauftritte haben, die legen schon sehr großen Wert. Und das war eigentlich auch bei allen, die so aus diesem Dubstep-Bereich so in den Overground ausgebrochen sind, immer noch so sich so ihrer Community zurückzuversichern, also so Street Cred. Das war Skrillex, hatten wir auch schon, kommt jetzt nicht aus England, aber hat so als der große amerikanische Dubstep nach Amerika Bringer und Verwurster, hat dann ja auch immer ganz großen Wert drauf gelegt, dann mal einen Song mit den Ragga Twins aufzunehmen und dann auch die Kredibilität irgendwie in der englischen Veteranen- und Underground-Szene zu haben. Die sind schon sehr, sehr sensibel in der Hinsicht, dass die auch gerne immer noch dazugehören würden in die Welt, aus der ihre Musik kommt, auch wenn sie die vielleicht verlassen würden. Und das finde ich an dieser britischen Traditionsszene ganz interessant. Das gibt's eigentlich meines Wissens nur da, also in dieser Clubmusik-Traditionsszene, dass man halt irgendwie, selbst wenn man ausbricht, immer noch irgendwie so seine Underground-Props irgendwie behalten will und dass man dann auch viel Wert darauf legt, dass dann die Ragga Twins irgendwann auch sagen, so, okay, wir finden aber Skrillex eigentlich auch dann in seiner Funktion irgendwie ganz dufte. Und natürlich, wenn Floden sagt, irgendwie hier die Jungs von Motestep sind auch irgendwie Brüder von mir, irgendwie dann gibt denen das was. Und ich glaube, im amerikanischen Clubmusik-DJ, also abgesehen von Skrillex, wäre das eigentlich völlig Wurst, von Deutschland ganz zu schweigen.
Aber trotzdem sehe ich mehr den Pub, wo alle rotzvoll sind, sich und am Schluss auf die Fresse hauen, wenn ich diese Musik höre.
Nee, Partymusik ist das auch nicht. Du hast das historische Bewusstsein die dieser Musik angesprochen.
Macht mich das.
Nee? Und ich frage mich, ob das tatsächlich funktioniert oder ob du nicht auf eine Schizophrenie hinweist, die diese Musik natürlich zerreißt. Ne? Dieses dazugehören wollen bedeutet ja letztendlich irgendwie halt Respekt zeigen. Das kannst du oder tun die aber nicht in dem Augenblick, wo sie irgendwie halt so brachial etwas zerhauen und dann irgendwie was völlig anderes dagegen setzen. Und dieses Stück war ja nur aus vielleicht 2 oder 3 Brüchen zusammengesetzt, aber es gibt ja welche, die sind aus 4 oder 5 zusammengesetzt, wo du merkst, das ist im Grunde respektloser Scheiß. Nee, eigentlich wollen die ohne politisches Bewusstsein aber so ein bisschen auf die Kacke hauen, wie Rage Against the Machine das damals taten in ihrem Kontext. Sie wollen sozusagen, sie wollen im Grunde mehr zerstören als
erhalten. Nee, da bin ich nicht so sicher. Also ich finde auch, dass du in der also dass es so klingt, also du hast recht, das Stück ist am Ende, also gerade diese verwirrte Burial-Passage wird natürlich total klein gehauen dadurch, aber ich glaube, das ist gar nicht mal die Absicht. Also es geht denen schon darum, auch sowas wie durchaus auch, also auch in den Texten, es gibt auch so Texte, wo es halt irgendwie nochmal so Kollektiv, Community, also London Road, es geht ja auch nochmal um die Stadt und irgendwie und die Szenen, die darin musikalische Traditionen ausgebildet haben. Und es geht denen, glaube ich, schon darum, auch sowas wie eine Fackel hochzuhalten und eine Tradition fortzusetzen. Ob wir jetzt finden, dass das musikalisch gelungen ist, da habe ich auch meine Zweifel. Aber ich glaube, man kann ihnen nicht absprechen, dass sie nicht irgendwie ein Traditionsbewusstsein hätten, das auch politisch gefärbt ist.
Aber wir haben ja häufiger mal mit so Musikern zu tun, dieser sogenannten iPod-Generation, nicht? Die eben auch aus diesem Dubstep-Zusammenhang kommen, die was viel stärker Integratives haben. Das merkt man von Anfang an. Die wollen eben halt zusammenführen. Ja? Die wollen quasi Traditionen versöhnen. Das sehe ich hier überhaupt nicht. Ja? Das ist nichts anderes, als auf Brüche hinzuweisen und im Grunde Nahtstellen zu zerreißen, als dass sie irgendwie halt in so eine Art musikalischen Geist übersetzt werden.
Was ich an dieser Platte tatsächlich schätze, ist aber genau das. Sie bauen eben nicht die Dinge nach, sie verfieseln nicht nochmal, diversifizieren nicht nochmal, was da schon alles war, sondern krachen, machen Lärm, schreien rum, also jetzt auch im übertragenen Sinne meine ich das. Ja. Und ich kann mich in dieser Platte nicht einrichten und das halte ich ihr sehr zugute, weil sie mich ständig in den Arsch tritt oder nervt oder was auch immer etwas mit mir macht. Und das kann ich derzeit über die wenigste Musik außer Jazz sagen, die so unterwegs ist. Also was man sich so alles anhört und dann kommt sowas, ob mir das nun wirklich gefällt in dem Sinne, dass man ach, das ist immer was zum Mitpfeifen oder sonst was, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich bin froh, dass sie eben tatsächlich nicht die x-te Version Spurial Tracks sind, sondern eben dann doch versuchen, was Eigenes zu machen.
Natürlich hat der Bruch und das Draufhauen und das, also so das, was du kaputt machen nennst, natürlich auch immer zu dieser britischen Tradition gehört. Ich meine, Field, da klingt ja auch einfach wie Squarepusher zum Beispiel. Ja. Oder? Also diese ganze alte oder bestimmte FX Twin Sachen, diese ganze alte sogenannte Intelligent Dance Music Tradition, wo ja auch immer viel auf so einen destruktiven Breakbeat, also mit Betonung auf Break gesetzt wurde irgendwie. Und das findet man hier ja auch wieder. Ob das jetzt rein destruktiv in so einem politischen Sinne ist, weiß ich nicht. Levels now. Yo. Switch on the game for you to shame your hearing lullabies. We shut it down, this is the sound of your final life. Switch on the game for you to shame, you've got no alibis. Game over, like we told you. Switch on the game for you to shame your hearing lullabies.
Mode mit Game Over aus ihrer Platte London Road und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Letzte Platte in dieser Runde kommt von Dawn of Midi und heißt Dysnomia. Dezember vergangenen Jahres, Helsinki, nicht unbedingt zentral gelegen, ein Techno-Club. Wie gesagt, Mitte Dezember, muss trotzdem draußen rauchen. Ungemütlich das Ganze, aber irgendwie dann doch. Es ist nämlich We Jazz Festival, ein fantastisches Festival, über die Stadt verteilt, verschiedene Venues. Und an dem Abend im Techno-Club ist Klaviertrio angesagt. Es spielt ein finnisches Klaviertrio, hoch virtuos, ganz toll, Bass, Schlagzeug, Klavier, wie sich das so gehört. Dann ist Pause, die Stühle werden weggeräumt und ich fragte mich die ganze Zeit, warum steht da eigentlich so eine riesige Anlage auf der Bühne? Und dann kommt ein weiteres Klaviertrio, also Flügel, Kontrabass, Schlagzeug. Die Band bittet darum, das Licht, soweit es nur runter geht, runterzudrehen. Funktioniert nicht ganz, woraufhin sich der Pianist eine riesige Decke über den Kopf zieht, um nichts zu sehen, sondern nur zu hören. Und die Band fängt an zu spielen. Und 200 Leute fragen sich, was passiert da jetzt? Sowas hier passiert. Ja, so eine einfache Figur auf dem Kontrabass. Irgendwann haut der Schlagzeuger eine Techno-Bass-Drum dagegen und der Pianist fängt an, Loops zu spielen auf dem präparierten Klavier. Diese drei Männer sind ursprünglich in Los Angeles zu Hause gewesen, beziehungsweise kommen aus Marokko, Pakistan und Indien, haben früh zusammen improvisierten Lärm gemacht, wirklich total frei alles gespielt und hatten dann nicht mehr so richtig Lust und haben dann lieber Tennis gespielt, statt Musik zu machen. Und das so wirklich im Dunkeln, also wo man dann ja sehr aufpassen muss, wann kommt der Ball an, also hohe Konzentration und dann zu dritt und überhaupt. Und haben dann angefangen, ihre Musik neu zu strukturieren. Das Ganze ist tatsächlich zwar unterteilt in verschiedene Tracks, die auch Namen haben, aber es ist natürlich ein einziger Mahlstrom, der leise, sehr leise beginnt, sich dann fortentwickelt und es werden Loops in die Luft gemalt und minimalistische Figuren gespielt, die, wenn man dann das ein paar Mal gehört hat, das kann man ja auf der Platte jetzt auch tun, tatsächlich aber auch ein wenig die Musik der Heimat dann zitieren. Oud-Klänge werden da teilweise aus dem Flügel geklöppelt und so weiter und so fort. Das Ganze ist sozusagen Anti-Jazz, weil es ist nicht improvisiert. Es bewegt sich, aber es swingt nicht. Aber vielleicht ist es trotzdem der beste Jazz, den man derzeit hören kann. 2013 eigentlich schon erschienen in den USA, jetzt bei uns Dawn of Midi, Dysnomia. blenden uns hier aus diesem Fluss, den Dawn of Me, die in die Landschaft gießen. Sinop heißt diese Sequenz dieses langen Stückes, das wie gesagt in 9 Segmente unterteilt wurde und Dysnomia überschrieben wurde. Dawn of Me. Akash Israni ist der Pianist, der hier natürlich einen präparierten Flügel gespielt hat, wie fast die ganze Zeit eigentlich über. Amino Belayamani ist der Bassist und Kasim Nakvi der Schlagzeuger.
Du, hier steht es ein bisschen anders, aber das spielt im Grunde keine Rolle.
Wie steht es anders?
Na, Amino Bayami ist der Pianist.
Stimmt, dann ist es auf der Platte falsch geschrieben. Nein, das ist richtig, ich habe mich verlesen.
Aber im Grunde spielt das ja keine Rolle. Ich meine, du hast den Jazz so gefeiert, und da kommt eine Band, die im Prinzip als klassische Jazzband anfängt, wie man das so macht, wenn man gut ausgebildet ist, freie Formen ausprobiert und dann bei einer extrem seriellen Musik landet, die aber, was ich faszinierend finde, überhaupt nicht die Strenge, auch die kompositorische Strenge solcher seriellen konzipierten Platten hat. Das liegt natürlich ein bisschen an den Ursprüngen dieser Serien, weil im Prinzip wird da nichts anderes gemacht als das afrikanische Polyrhythmen, ja, sozusagen als Bausteine benutzt werden, um ständig so Intervalle zu erzeugen, die so gegenläufig sind und dadurch extrem spannend, weiterhin quasi frei und einfach öffnend, ja, also diese Band reduziert ja, obwohl sie nur zu dritt sind, sich selbst noch einmal. Das gefällt natürlich einem Intellektuellen wie mir, ja. Aber es ist musikalisch ein fantastisches Abenteuer und bestimmt die spannendste Musik, die ich gehört habe. Eine perfekte Ergänzung zu dem quasi Ausstiegsszenario aus dem Jazz, wie Portico es vor ein paar Wochen oder Monaten praktiziert hat. Auch 3 Jazzmusiker, ähnliche Besetzung, die aber nun aus dem Seriellen kommend sich eher den Computern verschrieben hat und wiederum was Neues mit einem tollen Flow versucht hat.
Ich hatte es mit dieser Platte nicht so einfach wie du. Also mir scheint es so, als wenn du es relativ einfach hattest mit dem Zugang. Mein erster Gedanke beim Ersthören war, ja, Minimal Music habe ich schon gehört in den 70ern. Philip Glass, Terry Riley und wie sie alle hießen. Dann kam Phase 2, Verwunderung, dass man noch minimalistischer sein kann als die. Dass man die Struktur und Rhythmusänderungen noch unauffälliger vollziehen kann. Dann kam die nächste Phase. Vielleicht darin begründet, dass der Erstkontakt in dem Album beim Autofahren stattfand, was eindeutig bewiesen nicht gut ist, weil dann nervte es mich fürchterlich. Aber ich wollte nicht aufgeben bei dieser Platte, was erstmal schon ein Zeichen ist, weil es gibt viele Platten, die werfe ich nach 3 Tönen weg. Die habe ich nach 3-mal anhören, mir dann nochmal zu Hause hingelegt. Dann kam die nächste Phase. Ich stellte fest, man muss sich einlassen wollen auf dieses Album. Da kann man nichts nebenbei machen. Man kann nicht lesen, man kann keine Fotos anschauen und wie gesagt schon gar nicht Auto fahren. Und wenn man dann auch noch diese inneren Widerstände aufgibt, dann betritt man plötzlich ein, also so ging es mir natürlich, nur ein völlig neues Universum, wo plötzlich diese Strukturen und Strukturwandlung quasi ungefiltert in mich reinlaufen und mich fesseln. Es gibt nichts zum Mitsingen, es gibt nichts zum Mittanzen, es gibt keine Texte, die einen beeinflussen. Man muss sich einfach wirklich dieser Sache öffnen und die Struktur reinlaufen lassen. Und dann ist es wirklich ein tiefes, fast religiöses Erlebnis.
Dafür, dass es so strukturalistisch ist. Ja. Ich habe das gar nicht so sehr unter so Jazz-Aspekten gehört, sondern ich hatte beim Hören immer so im Vergleich, so im Kopf zum Vergleich, was ist so in den letzten 2-3 Jahren an reduzierter, minimalistischer, nennen wir es experimenteller Musik, so aus dem Techno-Umfeld gab, also von Techno-Avantgarde, also wie zum Beispiel hier von Bill Kuligas und seinem Pan-Label in Berlin oder von John Roberts oder auch John Hopkins teilweise, wo ja auch versucht wird, irgendwie so mit dieser Gradheit des klassischen Techno-Rhythmus, den nochmal zu reduzieren, nochmal minimalistischer zu machen, dann immer mit so ganz leichten kleinen Abweichungen das zum Stolpern zu bringen und zu gucken, wie man halt eine Musik, die eigentlich ja also aus einem funktionalen Club-Kontext kommt, mit möglichst geringen Mitteln so
in Schieflage bringt, dass sie gerade nicht mehr tanzbar ist, sondern dass dann eher so ein kontemplativer Effekt entsteht. Ich finde, das ist hier eigentlich ganz ähnlich, halt mit analogen Mitteln, weil es war hier viel vom Fluss die Rede und vom Flow. Ich höre eigentlich weniger den Flow, sondern immer mehr die Momente, wo der Flow ins Stocken kommt. Ich finde, das ist eine Platte, in der es auf ganz, also wenn dann so der Kontrabass einsetzt, dann kommt plötzlich so diese Textur irgendwie so ins Schwirren oder kommt dieser Fluss so ein bisschen ins Stocken und fängt sich dann wieder. Aber man hat trotzdem immer so leichte Momente der Irritation, ja, und der Abweichung, die das, finde ich, eigentlich
sind
erst,
aber, das sind, glaube ich, die Momente, die den
interessant machen.
Das sind aber die Momente, die den Fluss ja erst sozusagen für den avancierten Hörer möglich machen, weil ja, wären das gerade laufende schöne Loops, würdest du ja nach ein paar Minuten gelangweilt abschalten.
Genau, das
sind diese Widerhaken,
die
für mich ja diese Hypnose und diesen Sog ergeben.
Genau, deswegen hört man ja auch über einen längeren Zeitraum so gerne zu.
Es gibt sogar eine Single-Auskopplung, die hören wir jetzt. Nix heißt die. Dawn of Midi aus der Platte Dysnomia. Man muss vielleicht nochmal sagen, das ist alles handgespielt, also tatsächlich von einem klassischen Jazz-Trio. Kontrabass, Schlagzeug, Piano, präpariertes Piano, dann noch übrigens abgenommen von selbst konstruierten, präparierten Mikrofonen, die dann noch reingelegt werden. Das ist nicht klassisch mikrofoniert im Wesentlichen. Eingespielt live auf wie heißt das? 2 Zoll Tonband, Two-Track.
Zwei Spur
Tonband in New York. Und ja.
In einer ehemaligen Kirche, habe ich das richtig gelesen? Ja. So, die privat aufgekauft wurde von dem.
Ja, irgend so ein Produzent. Ja. Das ist. Und das sind halt drei Typen, die tatsächlich jahrelang im Dunkeln zusammengesessen haben, um zu musizieren. Also die, das, um eben auch so dieses Hören zu schulen, das Totale sich fallen lassen in die Musik, aber auch das Totale sich verlassen können auf das, was die anderen machen. Und ich habe sie zweimal gesehen, das letzte Mal in Berlin vor kurzem in der Volksbühne, wo es nicht funktioniert hat zum Beispiel. Da sind einige Töne, einige Verschiebungen haben nicht geklappt. In Helsinki war es perfekt. Wie gesagt, das Ganze dann über eine dicke Techno-Anlage übertragen in den Raum. Das war mind-blowing, wie es in der Fachsprache heißt. Weil es auch so ein Statement ist. Es einfach zeigt hier, diese Instrumente haben durchaus auch noch was zu sagen bei all den digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt. Der Musiker hat durchaus noch was zu spielen bei all den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt. Und das ist eine Schule des Hörens auch ist, auch des Abgrenzens. Also wie gesagt, da zu sagen, wir machen jetzt Licht aus und wenn das Licht nicht ausgeht, hängen wir uns eine Decke drüber. Weil wir bei uns, in uns sein wollen. Und das ist eine sehr, sehr starke Haltung, finde ich. Über die Musik, die weit über die Musik hinaus auch noch wirkt.
Ja, obwohl, ich glaube, was die Anstrengungen anbelangt, die es bedarf, so ein Album aufzunehmen oder überhaupt sich darauf vorzubereiten, die sind schon mit einer 8000er Besteigung vergleichbar. Ich meine, so, nicht nur hat das Ganze ein Jahr gedauert, die Freundinnen waren danach weg, ja. Es gab kaum noch eine so kommerzielle Grundlage.
Was du alles weißt.
Ja, du musst nur die richtigen Interviews lesen, die vermutlich...
Alle Freundinnen waren weg?
Dann? Alle drei Freundinnen hatten die Musiker verlassen, die in Brooklyn mittlerweile leben. Tja, ich meine, ich will damit nur sagen, diese Musik ist natürlich hochgradig einstudiert, aber extrem kraftvoll auch dadurch, dass sie Kraft kostet. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die sich einfach hinstellen und wissen so, jetzt haben wir ein Repertoire und das spielen wir einfach runter. Das ist schon eine nächste Stufe, die mich so ein bisschen an das Auftauchen von dem Esbjörn Svensson-Trio erinnert. Vor vielen Jahren schwedische Musiker, die praktisch aus dem Nichts in Europa erstmal auftauchten. In Amerika hatten sie keinen so großen Erfolg und extrem melodische, sehr freie Musik spielten, die sozusagen formal auch Jazz war. nicht? Aber dadurch, dass die eben halt ständig miteinander spielten, die Grenze zwischen Improvisation und Komposition oder dem immer Gespielten, so muss man es vielleicht nennen, längst aufgelöst hatten und ja, eingängig ist. Hier denkt man immer, ist die Musik halt enorm anschlussfähig. Also sie hat sozusagen die Möglichkeit, sie als akustische Elektronikmusik zu betrachten oder eben als Jazzmusik, der das Saxophon fehlt.
Ich finde aber schon, dass sie auch sehr fordernd ist für den Zuhörer. Es ist absolut keine Nebenbei-Musik für mich. Also zumindest
Kunst ist
für mich
das ja nie, ne?
Ja, Kunst hin, Kunst her. Das ist mir jetzt egal, ob es Kunst ist oder nicht. Man muss sich für diese Musik Zeit nehmen und idealerweise sollte der Raum und die Bedingungen, unter denen man sie hört, genau so sein, wie die Herren es selber bevorzugen. Man sollte das abends im Dunkeln hören und dann kann man dieser Musik was abgewinnen. Aber bitte nicht tagsüber irgendwie nebenbei beim Kuchenbacken oder so, das geht schief.
Aber auch ein eigenartiges Kommunikationskonzept, ne? Also den Raum total abzudunkeln, als Voraussetzung dafür zu nehmen.
Die Bühne soll dunkel sein.
Ja, ja, ich meine den Raum, in dem die Musik dann entsteht, nicht?
Ja, ja.
Das meine ich. Und dann natürlich sitzen ein Marokkaner, ein Pakistani und ein Inder zusammen, die quasi unter normalen politischen Bedingungen natürlich in keinem Raum der Welt miteinander klarkommen. Und dass die Musik das aber schafft und das aufhebt und was völlig Neues entstehen lässt, ist natürlich auch, du sagtest es schon, ein Statement. Ne? Das ist eine musikalische Weisheit.
Das hat Albert Eiler 1965 formuliert. Music is the healing force of the universe. Und hier ist mal wieder der Beweis angetreten. Ja, hören wir noch das Titelstück. So endet die Platte, wie sie dann beginnt. Das werden wir jetzt nicht mehr hören, den Anfang des Endes oder das Ende des Anfangs mit der einfachen Bassfigur des Numia, das Titelstück des Dawn of Media Albums, das diese Wertung hier bekommen hat.
Hit, 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 Hit.
Ganz zu Recht. Vielen Dank, Jürgen König. Danke, Jens Balzer. Kai Müller, Dankeschön. Jochen Saupe machte die Technik. Es geht ja gleich weiter im Programm mit Barfly und Miriam Celik. Mein Name ist Andreas Müller.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.